So, start mal.
Gut.
Nee, passt, danke. Ja. Schau ich gut aus so? Ja? Also, schönen guten Abend euch. Ich kenne schon sehr viele von euch, glaube aber nicht alle. Mein Name ist David Bauernfeind und das ist meine Frau, die Anna, auch Bauernfeind, ne? Und ich bin 26, wohne jetzt in der Nähe von Nürnberg, nämlich in der Fränkischen Schweiz. Ich klar gescheit. Kennt ihr aber nicht, oder? Ist es Fränkische Schweiz nicht?
Oh.
Oh. Ja, da habe ich mich getäuscht. Das ist bei Lauf in der Nähe. Wir sind daher. Bruckerschweiz. Herschbrucker Schweiz. So schön, ja. Habe ich schon mal falsch gesagt, aber. Ja, okay, hat sich schon gelohnt. Genau, und ich wusste ehrlich gesagt noch nicht genau bis heute Morgen, was ich heute euch sagen möchte. Aber ich, was mich schon sehr oft beschäftigt hat, ist die Kritik, die oft an der Bibel geübt wird. Beziehungsweise am christlichen Glauben. Und in meiner Schulzeit war das schon sehr oft und vor allem dann auch in meiner Studienzeit, dass wenn man in Gespräche mit Leuten gekommen ist, dass es oft, also gerade mit Leuten, die nichts von dem christlichen Glauben mit dem am Hut haben oder ähnliches, dass meistens dann bestimmte Argumente kommen, die immer wieder auftreten, sage ich mal. Und ich habe mir mal ein paar... Ich habe ein paar mitgebracht, die oft dazu gebracht werden. Nummer eins, das sind alles Zitate, die auch aus Büchern stammen, die veröffentlicht wurden, um im Prinzip die angebliche, Fehlkonstruktion der Bibel zu belegen. Nummer eins ist zum Beispiel, die Geschichten des Neuen Testaments wurden leichtsinnig und willkürlich abgeändert. Sie wurden verändert, erweitert und ausgeschmückt. Manchmal wurden sie auch erfunden. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon solche Gespräche hattet, wo Menschen solche Argumente gebracht haben. Ein weiteres wäre zum Beispiel, die Evangelien wurden ca. 35 bis 65 Jahre nach Jesu Tod geschrieben. Und das nicht von Augenzeugen, sondern von später lebenden Menschen. Noch eine andere wäre zum Beispiel, Geschichten, die auf den Berichten von Augenzeugen basieren, sind nicht notwendigerweise zuverlässig, was umso mehr für Berichte gilt, die nach den Ereignissen erst lange nur mündlich weitergegeben wurden. Das heißt, dass das eigentlich alles gar nicht stimmen kann, weil das ja nicht aufgeschrieben worden ist und dass man sich eigentlich darauf verlassen kann, weil es ja am Anfang nur überliefert wurde, mündlich. Ein Argument möchte ich vielleicht noch daraus picken. Es gibt im gesamten Neuen Testament keinen einzigen Satz über Jesus von jemandem, der Jesus je getroffen hätte. Jesu eigene Anhänger kamen zum größten Teil aus der Landbevölkerung der Unterschicht. Es waren zum Beispiel Fischer und Handwerker und sie sprachen eher Aramäisch als Griechisch. Schließlich scheint es unwahrscheinlich, dass die Ungebildeten des Lesens und Schreibens völlig unkundigen Jünger Jesu aus der Unterschicht so eine entscheidende Rolle bei den literarischen Kompositionen spielten, die im Lauf der Geschichte unter ihrem Namen weitergegeben wurden. Es sind sehr gute Argumente, wenn man das jetzt erstmal so hört, im ersten Moment, wenn man darüber nachdenkt. Und was aber sehr wichtig ist, ist, dass der christliche Glaube an sich, er steht und fällt an einer Sache eigentlich. Und diese Sache ist, ob die Bibel, das, worauf Christen sich darauf vertrauen, worauf Christen sich stützen, ob die Bibel wirklich wahr ist, ob sie die Wahrheit sagt oder nicht. Weil wenn das nicht so ist, dann wäre das alles im Prinzip hinfällig. Und deswegen ist es sehr, meiner Meinung nach, sehr wichtig, zum einen zu wissen, der vollen Überzeugung zu sein, dass die Bibel wahr ist. Und zum anderen, auch ist es für mich war das auch ein wichtiger Punkt vielleicht, aber auch zu wissen, warum sie wahr sein kann. Dass man auf solche Fragen und solche Kritik auch zum Beispiel Rede und Antwort stellen, Rede und Antwort stehen kann. Sagt man das im Deutsch? Geben kann? Ja? Ja, das war jetzt mal stärker, gell? Eher deine. Ja, auch nicht. Spaß. Und deswegen möchte ich, ich habe jetzt ein paar vorgelesen, ich möchte in ein paar von denen mit euch reinschauen zunächst, warum diese Argumente eigentlich nicht zutreffen können. Und ein typisches Argument, das ist das, was ich als erstes vorgelesen habe. Ich wiederhole es nochmal. Die Geschichten des Neuen Testaments wurden leichtsinnig und willkürlich abgeändert. Sie wurden verändert, erweitert und ausgeschmückt. Manchmal wurden sie auch erfunden. Man kann heute wirklich sicher sagen, dass so wie der Verfasser dieses Zitats das gesagt hat, dass das nicht sein kann. Aus folgendem Grund. Kurz nach den Ereignissen damals von Jesus, wir sprechen jetzt, er spricht jetzt das Neue Testament an. Na? Das heißt, das alles, was um Jesus, um alles, um was um Jesus, wo es um Jesus geht, was er getan hat, als er gelebt hat, dass er gestorben ist und so weiter und so fort. Und man weiß heute, dass kurz nach den Ereignissen zuverlässige mündliche Überlieferungen über das Leben Jesu und die frühe Gemeinde aufkamen und dass die sich nicht verändert haben, als sie sich überall verbreitet haben im Römischen Reich, sondern genau die gleiche Botschaft wie von Anfang an waren. Ich möchte ein Beispiel mit euch rauspicken, das ich euch vorlesen möchte. Und zwar in 1. Korinther. Ich spreche mal immer so ein bisschen komisch. Ne? Ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, ob das mir jetzt gerade nur so vorkommt, aber dass ich manche Sachen anders betone, weil ich sehr viel mit Österreichern spreche immer. Mir fällt gerade auf, dass ich das gar nicht mehr so fränkisch betone, aber das ist jetzt, ja, ist nicht so wichtig. Das ist mir nur gerade aufgefallen. In 1. Korinther Kapitel 15, da heißt es ab Vers 3, ich lese es euch mal vor. Denn ich, Paulus, habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben wurde, und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen, gestorben sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber von allen gewissermaßen der Missgeburt erschien er auch mir. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen sind. Es sind ein paar Sachen, die vielleicht ein bisschen im Ohr angeklungen sind. Er hat ein paar Mal zum Beispiel, sagt er, und das, und das, und das. Also hier, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Dieses und das ist eigentlich eine griechische Übersetzung von einer aramäischen Form, um Sätze zu verbinden. Warum das wichtig ist? Ist, dass früher, wenn man es jetzt überlegt, dass wenn das in Aramäisch eigentlich war, dann fällt einem auch noch was Zweites eventuell auf. Ihr habt vielleicht, wenn ihr es gehört habt, er sagt, dass er Kephas erschienen ist. Wer ist Kephas? Wissen wir, oder? Petrus, genau. Aber er sagt Kephas. Kephas war der aramäische Name von Petrus. Petrus ist die lateinische Petros oder Petrus die griechische Übersetzung oder umgekehrt. Griechisch Petros und lateinisch Petrus, oder? Und Kephas ist die aramäische Version. Warum ist es so interessant eigentlich? Weil all das, was er vorher hier aufzählt, denn er sagt, ich habe überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, dass er begraben wurde und so weiter und so fort. Paulus hat das ja alles nicht miterlebt. Gell? Er kam ja erst später, dass Jesus gestorben ist, begraben wurde, auferstanden ist, hat Paulus nicht miterlebt. Aber er gibt es jetzt wieder. Und durch diese aramäischen Übersetzungen geht man davon aus, dass er das vor allem, in der Nähe von Jerusalem, als er dort war, mitbekommen hat, dass es mündliche Überlieferungen waren, die damals schon kursiert haben. Warum ist es wichtig, dass dieser kleine Teil eigentlich, der macht deutlich, dass Christen früher ihre Überlieferungen nicht leichtsinnig und vor allem nicht willkürlich einfach abänderten, sondern dass es treu weitergegeben wurde. Und das ist sehr wichtig, weil Paulus das wahrscheinlich so circa 35 nach Christus, als er dann in Jerusalem war, hat er von diesem historischen Bericht erfahren. Das heißt, die Geschichten des Neuen Testaments wurden eben nicht leichtsinnig und willkürlich, also unter anderem, es gibt noch viele Beispiele, ne, nicht einfach abgeändert und geschweige denn verändert, erweitert oder sogar vielleicht erfunden. Es gibt noch ein anderes, was ich euch vorhin vorgelesen habe. Das war dieses Zitat: Die Evangelien wurden ca. 35 bis 65 Jahre nach Jesu Tod geschrieben und das nicht von Augenzeugen, sondern von später lebenden Menschen. Und es ist zum Teil wahr, aber auch zum Teil nicht. Man weiß heute eigentlich sehr sicher, also historische Beweise zeigen eindeutig, dass die Quellen der neutestamentlichen Evangelien Augenzeugen aus dem Leben Jesu waren. Zum Beispiel die Evangelien Matthäus, Markus, Lukas, die wurden alle drei wurden ca. 62 bis 67 nach Christus geschrieben. Das Evangelium nach Johannes wurde wahrscheinlich so 95 nach Christus geschrieben. Und wenn man sich das so überlegt, wenn man jetzt zumindest die drei Evangelien Matthäus, Markus und Lukas anschaut, dann war das ca. 30 bis 35 Jahre nach Jesu Tod. Das heißt, die können sehr wohl Augenzeugen gewesen sein, wenn man sich den Zeitraum mal anschaut. Das heißt, es ist jetzt nicht wirklich ein Argument zu sagen, das kann nicht mehr so sein, dass das Augenzeugen gewesen sind, weil es sind ja nur 30, 35 Jahre. Und zusätzlich ist vor allem der Punkt nicht wann, sondern ob sie das Leben Jesu korrekt wiedergeben, der ist eigentlich wichtig. Also nicht wann, sondern ob sie es korrekt wiedergeben. Und interessant zu wissen ist, dass damals schon in der Antike, also so antike Niederschriften von zum Beispiel, ich habe es mal aufgeschrieben, Hierapolis, Polycarp von Smyrna und Irenäus, gab es damals schon Niederschriften, die sagen, ja, diese Evangelien waren Augenzeugen. Also die Verfasser dieser Evangelien, beziehungsweise die das erzählt haben, die waren tatsächlich Verfasser der Evangelien. Die waren tatsächlich Augenzeugen, sorry. Markus zum Beispiel, Markus wurde vom Petrus erzählt, aber niedergeschrieben von seinem Übersetzer Markus. Lukas zum Beispiel, der vereint die schriftlichen und mündlichen Berichte von Augenzeugen und das Lukas-Evangelium wurde von Paulus, Leibarzt, nämlich Lukas, zusammengestellt. Matthäus-Evangelium zum Beispiel, das war von Matthäus, ist von Matthäus geschrieben, dem Zöllner, der einen lukrativen Beruf eigentlich aufgab, um Jesus nachzufolgen. Und was noch interessant ist, neben dem zum Beispiel, ist, dass solche Informationen wie, dass Matthäus ein Zöllner war, ist eigentlich nicht. Also wenn man darüber nachdenkt, dass das erfunden werden würde oder abgeändert, wäre eigentlich dumm gewesen, wenn man es so nimmt, weil damals Zöllner keine wirklich beliebten Leute waren. Und deswegen wäre es eigentlich nicht so schlau gewesen, dass man sagt, ein Zöllner ist ein Augenzeuge, weil man gewusst hat, das sind eigentlich Betrüger. Wenn man von einem Zöllner ausgeht. Und ein Punkt vielleicht noch, man sagt jetzt, Man sagt zum Beispiel auch, dass, achso, das habe ich ja vorhin auch vorgelesen, dass es im Neuen Testament, gesamten Neuen Testament, keinen einzigen Satz über Jesus von jemandem, der Jesus je getroffen hätte, gab, sondern dass Jesu eigene Anhänger zum Beispiel aus größten Teil aus der Landbevölkerung der Unterschicht, zum Beispiel Fischer und Handwerker, kamen und dass sie eigentlich nicht lesen und schreiben konnten. Das ist auch noch so ein Argument, das oft benutzt wird. Und wenn man jetzt einfach mal überlegt, was ich gerade vorgelesen habe, wer die Evangelien geschrieben hat, zum Beispiel Lukas-Evangelium, was war der vom Beruf, der das geschrieben hat? Er war Arzt, genau. Auch wenn wir vom Neuen Testament nicht sehr viel über Lukas wissen, weil er wird nur an 3 Stellen im Neuen Testament angesprochen. Aber ein Arzt hat damals, zu den Zeiten, er hat sehr wohl lesen und schreiben können. Vor allem seine die medizinische Wissenschaft, was er braucht. Und zum Beispiel ein Zöllner musste ebenso lesen und schreiben können. Weil ein Zöllner hatte zum Beispiel immer wie so eine kleine Klapptafel, wie so eine Holztafel zusammengeklappt wurde, dabei. Und wo er so ein Griffel genau dabei war, wo man dann was reingeritzt hat. Das haben die als Notizen verwendet, um das später dann auf Papyrus dann zu verewigen. Das heißt, sehr wohl können wir sagen, dass es nicht nur einfach eine Unterschicht war und die nicht schreiben konnten oder lesen, sondern dass das auch teilweise gebildete Leute waren, die das sehr wohl konnten. Das heißt, das Argument macht eigentlich auch keinen Sinn. Man könnte noch viele Argumente bringen. Das sind ein paar sehr interessante, meiner Meinung nach, die solche Kritik einfach widerlegt. Und nur mal als Beispiel, ich weiß nicht, wir hatten das damals in der Schule im Religionsunterricht. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber habt ihr schon was von Platon gehört? Ja, sagt euch Platon was? Das ist so eine Art, eine Geschichte, eine philosophische, gewisse Art von philosophischer Erzählung. Und jetzt ratet mal, einfach nur mal raten. Man geht davon aus, also man weiß ja, okay, Platon, die Leute glauben in dem Sinne, dass der natürlich gelebt hat und dass das, was der erzählt hat, natürlich aufgeschrieben hat. Wisst ihr, wie viele Manuskripte wir heute von Platon haben? Nur mal schätzungsweise. Also, dass man so alte Schriften, wo man weiß, aha, das hat er aufgeschrieben, zum Beispiel. 10 Stück, okay. 150, vielleicht noch eine Zahl? Das 200? Also interessanterweise, Platon selber wurde circa 400 vor Christus geschrieben und heute sind sage und schreibe 7 Abschriften noch vorhanden. Danke, also ich sage ja Deutsch ist nicht so meine große Stärke. Und die älteste, und das ist auch interessant, das älteste noch erhaltene Manuskript wurde zwischen 800 und 900 nach Christus kopiert. Also mehr als 1200 Jahre, nachdem die Originalschriften verfasst wurden. Das heißt, das älteste Manuskript, das man heute hat, die älteste Kopie sozusagen, ist quasi 1200 Jahre, nachdem das eigentlich passiert wurde, kopiert worden. Und man ist sich sicher, also da gibt es keinen Streit und keine Kritik daran, dass das wirklich mal dieser Platon aufgeschrieben hat. Im Vergleich dazu aber, dem Neuen Testament, das ca. 50 bis 100 nach Christus, also noch, das noch viel frischer, viel neuer ist, aufgeschrieben wurde, was schätzt ihr, wie viele Manuskripte davon noch heute zur Verfügung stehen, die man hat?
5500.
Okay, was sagt ihr? 150? Eine Zahl vielleicht noch? Keiner sagt sich 3 zu sagen oder so, gell? Es sind über 5700. Über 5700. Und wenn ihr das mal vergleicht, ist ziemlich interessant, oder? Das eine sind 7 Abschriften und alle, keiner zweifelt dran sozusagen. Und bei dem anderen sind 5700, das ist fast das Zehnfache. Okay, mathematisch betrachtet vielleicht mehr als ein bisschen das Achtfache. Ne? 8. Hundertfache, sorry. Ja, ja, Mathe ist nicht so meine Stärke, gell? Eigentlich schon, Mathe, aber naja, heute nicht. Ja, ich habe viel Gnade erfahren, gell? Wenn man das mal ins Verhältnis setzt, ist eigentlich ziemlich interessant. Das, was eigentlich viel glaubwürdiger, wenn man es von der Zahl jetzt einfach mal so betrachtet, das wird angegriffen. Und das, was meiner Meinung nach viel unglaubwürdiger vielleicht erscheinen würde, da steht keine Kritik dahinter. Jetzt ist mein iPad leer gegangen. Das ist auch nicht schlecht.
Es gibt noch dazu Schreiben aus anderen Quellen, nicht nur meine Schriften.
Quellen von den außer biblische Niederschriften.
Väter und so. Wenn du das dazu nimmst,
sind es viel mehr, ja.
Die kopiert haben von genau diesen Manuskripten.
Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist ein guter Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr gehört habt, was er gesagt hat. Doch, ja. Also das ist, wenn man diese Manuskripte an sich, sind über 5700, wenn man dazu noch außerbiblische Schriften nimmt, also das heißt, wie zum Beispiel, was ich vorhin erzählt habe von Hierapolis oder Irenäus, die zum Beispiel bestätigen, was in der Bibel steht, dann sind es natürlich viel, viel mehr. Also da kenne ich die Zahl auch gar nicht, ehrlich gesagt. Das heißt, es ist eigentlich sehr interessant, passt, danke. Ist egal. Es ist eigentlich sehr interessant, dass die Bibel so angegriffen wird. Obwohl sie eigentlich, wenn man es allein historisch, archäologisch vielleicht betrachtet, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, wenn man es so ausdrücken will, ist, dass es die Wahrheit ist. Und das kommt zu dem nächsten Punkt, sage ich mal. Weil wenn man jetzt mit anderen Leuten zum Beispiel redet und diese Kritikpunkte, sage ich mal, außer Kraft setzt, dann ist jetzt der nächste Punkt. Wie kommt jemand zum Glauben? Kommt er wirklich durch diese zum Glauben durch gute Argumente? Kommt er zum Glauben durch, dass wir jetzt all diese Kritik vielleicht entkräften? Und ich glaube, es ist sehr wichtig zu verstehen, all das kann uns helfen, ich sage mal, gute Argumente zu finden, dass der christliche Glaube wahr ist. Und ich sage mal, auch für uns ist es sehr wichtig, weil wenn für uns selber die Bibel nicht wirklich die Wahrheit ist, dann kann jeder, ich drücke es mal so aus, weil das nicht unüblich ist heutzutage, aus seiner eigenen Meinung heraus oder aus seinem Gefühl heraus argumentieren und sagen, ja, das ist für mich die Wahrheit. Ich sag mal, was heutzutage eigentlich eher typisch ist, ist, jede Meinung ist ja richtig, ja, Hauptsache es passt für den Einzelnen. Hauptsache es passt für den. Wenn er das sagt, das passt für ihn, dann ist es ja in Ordnung. Und beim christlichen Glauben ist es aber anders. Es ist nicht einfach nur, ich kann jetzt glauben, was ich will, sondern wir glauben an jemanden, wenn ich es ausdrücken würde, an den Schöpfer dieser Erde, an den Schöpfer von uns Menschen. Den, der alles geschaffen hat und der auch, wie soll man sagen, den wir uns nicht irgendwie zurechtbasteln können, sondern über den wir mehr erfahren sollen und auch, also ich mehr erfahren möchte, wenn das alles tatsächlich wahr ist. Und deswegen ist wenn man das jetzt nicht annimmt, dann ist es schwierig, diesen, wenn man sagt, dieser Gott ist wirklich lebendig, diesen Gott näher kennenzulernen, weil dann kann ich ja alles so sagen, als ja, wie ich das mir zusammendichte. Und wenn wir aber sagen, die Bibel ist wirklich wahr, dann können wir den Charakter und die Wahrheiten über Gott allein und ausschließlich eigentlich hier drin finden. Hier drin. Und deswegen finde ich zum Beispiel sehr schwierig, ehrlich gesagt. Also ich persönlich finde es sehr schwierig, wenn jemand sagt, er glaubt an Jesus, aber er glaubt nicht an die Bibel. Finde ich sehr schwierig. Einfach aus dem Grund, weil er kann vielleicht an Jesus, an einen Gott glauben. Aber wenn es sich mit dem hier widerspricht, dann kann da irgendwas nicht zusammenpassen. Und deswegen sage ich, ist sehr wichtig, wie wir damit umgehen und was wir darüber wissen, ob wir wirklich davon überzeugt sind, dass das das wahre Wort Gottes ist, weil das all das beeinflusst. Und weil da kommen wir nämlich zu dem Punkt dann auch, wir können sonst noch gute Argumente für den christlichen Glauben finden. In erster Linie muss uns bewusst sein, wir könnten die besten Argumente finden für jemanden. Die besten Argumente. Aber es ist wichtig, folgendes Wort im Hinterkopf zu behalten. Nämlich, Paulus schreibt in 1. Korinther Kapitel 1, ab Vers 17 sagt er, denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, die gute Botschaft. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht wird. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Mit anderen Worten, für jemanden, der nichts mit Jesus zu tun haben will, macht das alles gar keinen Sinn. Für jemanden, der klar an Jesus glaubt, der zu der Familie Gottes gehört, für den ist es Gottes Kraft, das Evangelium. Für den ist es eine gute Botschaft. Aber für jemanden, der noch nichts damit zu tun hat, der noch nicht in der Familie Gottes ist, für den macht es keinen Sinn. Für den reicht das Beste, das allerbeste Argument reicht nicht aus, damit er zum Glauben kommt. Und deswegen findet man zum Beispiel, nur mal als Beispiel, und das ist eine kleine Herausforderung, glaube ich, weil, also ich habe noch nie, und vielleicht könnt ihr mir auf die Sprünge helfen, wenn ihr das gefunden habt, aber ich habe noch nie eine Stelle gefunden, wo in der Bibel jemand dafür betet, dass eine bestimmte Person zum Glauben kommt. Habt ihr das schon mal gefunden? Ist interessant, oder? Ich weiß, dass das alles wahr ist. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Das weiß ich. Und im gleichen Sinne möchte ich natürlich, weil ich weiß, das ist die beste Botschaft, weil Jesus mein Leben verändert hat, möchte ich, dass jeder andere das genauso erkennen darf, oder? Wer das für sich sagen kann, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das ist das Beste, was passieren kann. Aber, und in gleicher Linie zum Beispiel, ich habe meine besten Freunde, drei meiner besten Freunde, aus der Schulzeit damals noch, kein einziger glaubt an Jesus. Und sie liegen mir wirklich am Herzen. Und ich habe viel, viel, viel für sie gebetet, dass sie zum Glauben kommen. Aber wisst ihr was? Es ist bis heute nichts passiert. Auch wenn ich die besten Argumente gegeben habe. Und das ist sehr wichtig, weil, wie gesagt, ich kann die besten Argumente bringen. Aber genauso damals, wenn euch das vielleicht mal aufgefallen ist, es gibt eine Geschichte, Beispiel, die vom reichen Jüngling. Kennt ihr die? Ja? Es kommt ein reicher Mann, ein junger reicher Mann, zu Jesus und sagt, wie kann ich ins Reich Gottes kommen? Und Jesus sagt so, ja, halte die Gebote, gell? Musst das nicht tun, das nicht tun. Und er sagt der Mann, habe ich alles gemacht. Und dann sagt Jesus, dann verkauf alles, eins fehlt dir noch, verkauf alles, was du hast. Und dann geht er traurig weg. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt, gell, dann hat man, und die, ich sag mal, interessiert sind vielleicht, ja, und sie wollen was von Jesus hören, vom christlichen Glauben. Dann hat man so den Wunsch, dass er jetzt das verstehen darf, weil nur das sein Leben rettet. Nur das kann ihn aus dem Sumpf, sage ich mal, hier rausziehen. In Betracht auch auf die Ewigkeit. Und interessanterweise, was macht Jesus nicht? Als der reiche Jüngling weggeht, traurig, was macht er nicht? Wisst ihr das? Er geht nicht hinterher. Warum geht er nicht hinterher? Weil er ihm die Wahrheit gesagt hat. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert dieser Mensch auf die Wahrheit? Wie reagiert er darauf? Er hat es abgelehnt. Er ist traurig weggegangen. Und Jesus ist nicht hinterhergegangen. Ach komm, wir machen erstmal ein Seminar für irgendwas und muss jetzt erstmal ein Übergabegebet sprechen und so und dann passt es schon und dann wird es schon. Das hat er nicht gemacht. Und deswegen glaube ich, warum erzähle ich das? Warum sage ich das? Weil ich denke, dass es sehr wichtig ist, auch wie wir damit umgehen, auch von unserem Denken her, sage ich mal, dass wenn wir anderen Menschen von Jesus erzählen. Weil wichtig ist, was Jesus nämlich nachdem der reiche Jüngling weggegangen ist, was er zu seinen Jüngern sagt. Jetzt muss ich kurz überlegen. Markus Kapitel 10, gell? Da fragen nämlich die Jünger dann. Die Jünger erschraken über seine Worte, also über Jesu Worte. Für sie war das hart, gell? Verkauf alles, was du willst. Und dann sagen die Jünger, sie erschraken und dann Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander. Und wer kann dann gerettet werden? Eine gute Frage, oder? Wer kann dann gerettet werden? Wenn nicht mal das beste Argument ausreicht. Dann sagt Jesus aber sah sie an und spricht, bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist es nicht unmöglich, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Vielleicht kennt ihr diesen Vers, ja, das ist so ein typischer Vers, der vielleicht mal auf so einem Kettchen, das man mal verschenkt, draufsteht, gell? Aber eigentlich ist in diesem Kontext, sagt es Jesus. Mit anderen Worten, warum ist es so wichtig, was Jesus hier sagt? Er sagt, bei Gott ist es nicht unmöglich, dass selbst ein Reicher, für den es menschlich gesehen, sage ich mal, so schwer ist, bei Gott ist es selbst das nicht unmöglich, dass er gerettet wird. Egal, wo er ist. Das ist so eine gute Botschaft. Egal, welcher Typ Mensch der ist, egal, ob das so ein hochnäsiger Unternehmer ist oder sonst was, egal, ob das einer ist, der überhaupt nichts davon nötig hätte, oder ob das einer ist, der, ich sag mal, am letzten Drecksort dieser Welt ist vielleicht. Wenn ich manchmal, ich fahre fast jeden Tag nach München mit dem Zug und dann laufe ich immer im Nürnberger Hauptbahnhof. Das sieht man oft, ich sag mal, ich nenne es jetzt einmal sehr bedürftige Menschen, wo man denkt, deren Leben, boah, das tut einem wirklich leid. Und man kann denen nicht wirklich so in direkter Weise helfen. Aber selbst die solche Menschen, für Gott ist es nicht unmöglich, die zu retten. Und das ist so eine gute Botschaft. Und wenn wir jetzt mit Menschen reden und ihm meinetwegen die besten Argumente geben, was wir machen, also meiner Meinung nach auch machen sollten, wir sollten immer Rede und Antwort stehen können. Aber dann sollte uns eins bewusst sein, wir müssen jemanden nicht anbetteln, dass er zum Glauben kommt, in Anführungszeichen. Weil wichtig ist, dass wir, genau wie Jesus da, dass wir die Wahrheit sagen. Das, was hier drin steht. Wir müssen diese Menschen, in Anführungszeichen, nicht gewinnen. Wir müssen ihnen nicht das Evangelium verkaufen. Wir müssen ihnen nicht den Glauben verkaufen, so ganz toll präsentieren, ja, wie bei dem Vorwerk Staubsaugern. Weißt du, gibt es das noch? Ja, bestimmt, oder? Ja. Bei uns waren da früher immer so Vertreter. Dein Opa hat doch dreimal das gleiche Ding gekauft, gell? Da war der Typ dreimal da und der hat dreimal das gleiche Ding gekauft. Hat es vergessen, weil es so toll war, ja. Das müssen wir nicht machen. Weil, wenn wir ihnen die Wahrheit sagen, dann wird Gott das Herz öffnen, wenn er es möchte. Weil für ihn ist es nicht unmöglich. Für ihn ist es nicht unmöglich. Deswegen, als Petrus die große Pfingstpredigt gehalten hat, ja, Apostelgeschichte 2. Schaut mal, was er sagt. Und ich finde es sehr wichtig. Warum sage ich das so? Weil ich merke, oder eigentlich wir beide merken, dass zumindest in jugendchristlichen Kreisen, man merkt es, weil wir haben sehr lange jetzt eine Gemeinde gesucht in Nürnberg, weil wir ja natürlich ja da frisch hingezogen sind, wobei es jetzt auch schon dreiviertel Jahr ist, aber beziehungsweise ein halbes Jahr. wir haben Gemeinde gesucht, neue Gemeinde in Nürnberg, und haben verschiedene auch angeschaut, und sie, die Anne ist schon länger dort und in Nürnberg, weil sie dort studiert, und kannte auch schon mehrere Gemeinden. Und die Art und Weise, wie das Evangelium verkündigt wird, ist sehr unterschiedlich. In der einen Gemeinde, hast du diesen Vergleich zufällig da? Nee, den hast du nicht da, ne? Egal. Von diesen zwei Evangelien. Aber ist egal. bei dem einen wird es so gepredigt. Ich gebe es nur sinngemäß wieder, ne? Gott liebt dich. Gott hat für dich einen Plan. Er will dein Bestes. Gib heute dein Leben Jesu und du bist ein Kind Gottes. Die andere Gemeinde, oder anders gesagt, ich setze mal was in den Kontrast. Was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße, also kehrt um von eurem sündigen Leben, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und so weiter. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und so weiter und so fort. Warum habe ich das jetzt so in den Kontrast gesetzt? Weil das erste klingt sehr gut, oder? Das erste, also ganz, bin ganz ehrlich, das erste, was ich gerade gesagt habe, wer würde das ablehnen, oder? Es ist doch spitze, wenn jemand die ganze Zeit für mein Wohlbefinden sorgt, oder? Ist doch super, wenn ich immer jemanden habe, den ich meine Sorgen geben kann. Das ist klasse. Aber man muss vorsichtig sein. Weil vielleicht hat man dann jemanden, der die Hand hebt und sagt, jawohl, ich will Jesus. Und man wird später, 6 Monate später, merkt man, der will nichts mehr mit der Gemeinde, nichts mehr mit dem christlichen Glauben zu tun haben. Weil er merkt, oder besser gesagt, man merkt, ihm ging es nicht eigentlich darum, oder ihm ging es nicht eigentlich um Jesus, sondern ihm ging es um wen? Um sich selbst. Und deswegen sage ich das zusammenfassend nochmal. Die beste Argumentation für den christlichen Glauben, für die Wahrheit der Schrift, was für uns sehr wichtig ist, dass wir da Klarheit haben, finde ich. Ja? Dass das wirklich die Wahrheit Gottes ist. Und dieses Wort, dass daraus Gott zu uns spricht, seine Wahrheit uns weitergibt. Aber das beste Argument reicht nicht für jemanden aus, um ihn zum Glauben zu führen. Sondern letzten Endes ist es für uns wichtig, dass wir die komplette Wahrheit weitergeben. Dass wir nicht versuchen, das Evangelium zu verkaufen wie ein Vorwerkverkäufer, sondern dass wir die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist nicht nur, ja, was ja nicht falsch ist, was ich vorhin erzählt habe, die erste Version, gell? Es ist nicht falsch, dass Gott dich und mich liebt. Ja, ich habe noch ein Eiweiß gebraucht heute Abend, ja. Entschuldigung. Also es ist nicht falsch, dass Gott dich und mich liebt. Und dass, ich sag mal, Gott für uns einen Plan hat, wer zu ihm gehört, dazu gemerkt, wohlgemerkt. Aber das Evangelium ist, du bist, also der natürliche Mensch ist auf dem falschen Weg. Er ist auf dem Weg weg von Gott. Und wenn ich es so ausdrücken würde, wie Johannes es sagt, er sagt, Johannes schreibt in Kapitel 3, Vers 36, sagt Jesus, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wann habt ihr das letzte Mal so evangelisiert? Jetzt mal blöd gesagt, gell? Das ist die Wahrheit. Und das ist nicht attraktiv im ersten Moment, sowas gleich zu sagen. Sorry, schon wieder Eiweiß. Aber das muss uns bewusst sein, dass das Evangelium, wie Paulus es vorhin gesagt hat, für den natürlichen Menschen keinen Sinn macht und eher anstößt. Ein Anstoß ist. Und dass wir aber die beste Botschaft der Welt haben, nämlich der Zorn Gottes der Zorn Gottes liegt auf den natürlichen Menschen. Das heißt, wer nicht zur Familie Gottes gehört noch, auf dem liegt der Zorn Gottes. Aber die gute Botschaft ist, dass Jesus Christus diesen Zorn auf sich genommen hat. Und dass der, der an ihn glaubt und ihn als Herrn annimmt, dass der gerettet wird daraus. Und das ist ein Unterschied, weil wer das anerkennt, und deswegen sag ich das Petrus, was er vorhin gesagt hat, dass es sehr wichtig ist. Er sagt am Anfang, tu Buße, kehr um. Gell? Das ist der notwendige Schritt an jedem Anfang eines natürlichen Menschen, um zum echten Glauben zu kommen. Und das ist nicht attraktiv. Es ist nicht einladend, es ist nicht attraktiv, jemandem zu sagen, du bist auf dem falschen Weg ohne Jesus. Und auf dir liegt der Zorn Gottes, oder? Ich meine, das klingt jetzt nicht wirklich attraktiv. Aber es ist die Wahrheit. Aber viel wichtiger ist, dass Jesus genau diesen Zorn auf sich genommen hat. Und dass hier jemand sagt, Herr, wär du mein Gott, ich stelle mich unter dich, du wirst mein Herr, du bist mein König, du darfst mein Leben bestimmen, dann ist dieser Zorn nicht mehr auf diesen Menschen. Und das ist die gute Botschaft. Und dass jemand das annimmt, für den, da ist es, Gott, für Gott ist nichts möglich, aber es liegt nicht in unserer Hand. Und das ist wichtig. Und deswegen, die Bibel ist das wahre Wort Gottes. Die beste Argumentation reicht nicht, jemanden davon zu überzeugen. Aber die Wahrheit, die ganze Wahrheit zu sagen, ist sehr wichtig. Und wie der darauf reagiert, das können wir nur in Gottes Hände legen. Aber wir dürfen es akzeptieren, dass Gott das Richtige tut. Und das ist eine gute Botschaft, dass Gott das Richtige tut. Oder? Deswegen würde ich gerne noch beten zum Abschluss. Ja. Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du der Sieger bist, Herr, dass du ja auf diese Erde gekommen bist und dass es ganz selbstverständlich ist, dass so viele Versuche gestartet werden, um dein Wort ja zunichte zu machen oder bloßzustellen, dass es angeblich falsch ist und erfunden ist und so weiter und geändert und was auch immer. Aber Herr, wir dürfen dir danken, dass wir wissen dürfen, dass dein Wort die Wahrheit ist, dass du die Wahrheit bist, Herr. Dass du gekommen bist auf diese Erde, Herr Jesus, dass du gekommen bist, um eigentlich als König, als Höchster der Höchste aller, als der über allem steht, dass du gekommen bist, um dich so stark zu erniedrigen, dass du dich hast bespucken lassen, foltern lassen, Herr, und dich letzten Endes auch umbringen lassen hast, damit jeder, an der dich glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dass du diesen Zorn auf dich genommen hast, dass jeder, der dir Glauben schenkt, Herr, gerettet wird daraus und ewiges Leben haben darf. Wir dürfen dir von ganzem Herzen dafür danken, Herr, dass es nicht von uns abhängt, sondern allein deine Gnade ist, Herr. Deswegen, Herr Jesus Christus, wollen wir dir die Ehre geben und wollen dir danken, dass wir jetzt einen schönen Abend haben durften bisher und noch haben dürfen. Segne du die Gespräche und die Gemeinschaft, Herr Jesus. Dir sei alle Ehre, Herr. Amen. Guter Punkt, ja.